RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 15. Juli 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursyah, Pujastuti, Sekar, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Yusuf Kala in der Mongolei. TNI dürfen in das philippinische Gewässer eintreten, um die Entführer zu verfolgen. Erster tatschikischer Botschafter für Indonesien und Malaysia. Indonesien erwartet auf die Steigerung der Wirtschaftszusammenarbeit mit Neuseeland. Indonesische See- und Fischereiministerin bei der FAO-Sitzung gegen den illegalen Fischfang in Rom. SVLK drängt den indonesischen Möbelexport nach Europa. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kala und der mongolische Präsident Zakhia Elbekdorz führten am Donnerstagabend in Ulaanbaatar, Mongolei, ein bilaterales Treffen durch, um die Verstärkung der Zusammenarbeit beider Länder zu erörtern. Dabei wurde Yusuf Kala vom indonesischen Vize-Außenminister A.M. Fahir und vom indonesischen Botschafter für China und Mongolei Sugeng Raharjo begleitet. Yusuf Kala teilte dem mongolischen Präsidenten den warmen Gruß vom Präsidenten Joko Widodo und den Glückwunsch für die Veranstaltung des 11. ASEAN-Europa-Gipfeltreffens ASEM in Mongolei mit. In der schriftlichen Presseerklärung der indonesischen Botschaft in Beijing am Freitag steht es, dass Yusuf Kala betonte, wie wichtig es ist, die Zusammenarbeit beider Länder vor allem im Handels- und Wirtschaftsbereich zu fördern. In diesem Jahr feiern Indonesien und die Mongolei den 60. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen. Der indonesische Verteidigungsminister Ria Mizar Triakudu erklärte am Donnerstag im Presidential Palace in Jakarta, dass die indonesische Regierung und die Philippinen die Übereinstimmung über das gemeinsame Sicherheitsmuster auf der See Sulu erreicht haben. Die bewaffnete Gruppe Abu Sayyaf führe immer auf dieser See ihre Entführungs- und Geiselnahmeaktion durch, sagte Minister Riakudu weiter. Das indonesische Militär darf damit in das philippinische Gewässer eintreten, wenn die Entführung der indonesischen Staatsangehörigen wieder passieren würde. Die indonesische Regierung und die Philippinen erreichen aber noch keine Übereinstimmung über das Sicherheitsmuster auf dem Land. Diese Übereinstimmung sei sehr wichtig, vor allem wenn die bewaffnete Gruppe die entführten indonesischen Staatsangehörigen in das philippinische Landgebiet bringen würde. Die indonesischen Streitkräfte TNI werden die Strategien zur Befreiung der Geiselnahme weiter trainieren, während wir auf die Übereinstimmung über das Sicherheitsmuster auf dem Land warten, sagte Minister Ria Kudu weiter. Der indonesische Botschafter in Malaysia, Herman Prayitno, empfing in der indonesischen Botschaft in Malaysia an der Tun Razak Straße, Kuala Lumpur, Malaysia, den ersten Botschafter von Tadschikistan für Indonesien und Malaysia, H.E. Emomali Rahom. Es sei der zweite Besuch mit dem Botschafter von Tadschikistan, um den Besuchplan von tadschikischen Präsidenten in Indonesien zu bestätigen, sagte Botschafter Herman Prayitno weiter. Der Präsident von Tadschikistan wird an dem 12. Islamischen Weltwirtschaftsforum teilnehmen, das vom 2. bis 4. August 2016 in Jakarta stattfindet. Außerdem bestätigte Botschafter von Tadschikistan auch die Bitte von dem tadschikischen Präsidenten, am 1. August mit dem indonesischen Präsidenten Jokowi sich zu treffen.
Membicarakan masalah kunjungan Presiden Tadschikistan ke Indonesia.
Wir erörterten den Besuchplan von tadschikischen Präsidenten in Indonesien am 1. August. Er möchte es bestätigen, ob es schon eine offizielle Einladung von der indonesischen Regierung gibt. Der tadschikische Präsident wird vom 2. bis 4. August 2016 an dem Islamischen Weltwirtschaftsforum teilnehmen. Er bittet darum, am 1. August eine offizielle Ovation mit Präsidenten Joko Widodo zu machen. Herman fügte hinzu, der erste tadschikische Botschafter für Malaysia und Indonesien erzähle uns über ihre Kultur, ihre Literatur und das Leben der islamischen Gemeinden in Tadschikistan. Botschafter von Tadschikistan ist der Meinung, dass Indonesien und Malaysia die Gleichheit haben, da die Zahl der muslimischen Bevölkerung in diesen Ländern die größte in der Welt ist. Indonesien hofft, dass der Besuchplan vom neuseeländischen Ministerpräsidenten in Indonesien die Wirtschaftszusammenarbeit beider Länder steigern kann. Der Direktor für Ostasien und Pazifik in dem indonesischen Außenministerium, Edi Yusuf, erklärte am Donnerstag in Jakarta, dass der neuseeländische Ministerpräsident am 17. Juli in Jakarta ankommen werde. Es sei sehr zu hoffen, dass sein Besuch das Handelsvolumen zwischen Indonesien und Neuseeland bis 4 Milliarden US-Dollar steigern könne.
Fokus pembahasan selama kunjungan bilateral akan difokuskan kepada peningkatan kerjasama ekonomi.
Die Erörterung fokussiert sich auf die Steigerung der Wirtschaftszusammenarbeit, vor allem im Handelsbereich, da das Handelsvolumen von Neuseeland noch niedrig ist, nur 1 Milliarde US-Dollar. Wir möchten das Ziel bis 4 Milliarden US-Dollar steigern. Außerdem möchten wir die Investitionszusammenarbeit erörtern. Die Investitionen von Neuseeland in Indonesien, vor allem im Milchindustriebereich, steigern sehr hoch. Wir möchten mit Neuseeland zusammenarbeiten, damit Indonesien die Produktionsbasis für die neuseeländische Milchindustrie werden kann. Edi Yusuf sagte weiter, dass der neuseeländische Ministerpräsident John Key während seines Besuchs in Indonesien dem ASEAN-Neuseeland-Geschäftsforum beiwohnen. Das Industriegebiet Cikarang besichtigen und ein Treffen mit dem Gouverneur von Ostjava, Soekarwo, durchführen werde. Dem Plan nach werde dieser Besuch drei Zusammenarbeitsverträge im erneuerbare Energie, Tourismus und Fischereibereich hervorbringen, fügte Edi Yusuf hinzu. Die indonesische See- und Fischereiministerin Susi Puji Astuti wohnte am Donnerstag im FAO-Hauptquartier in Rom, Italien, der 32. Sitzung des Fischereikomitees der UN-Organisation für Nahrung und Landwirtschaft, EAO, bei. Bei der Sitzung teilte Ministerin Susi mit, die indonesische Regierung gebe vorläufig den ex-ausländischen Schiffen über 30 Großtonnen keine Lizenz. Außerdem dürfen die Schiffe auf hoher See ihre Fischfrachten nicht umziehen. Diese Maßnahmen seien sehr wirksam, den illegalen Fischfang einzudämmen und die Vorteile für die indonesische Fischerei zu bringen. durch diese Maßnahmen können Indonesien die Zahl von den Fischfangschiffen, die keine Lizenz haben, senken. Diese Maßnahmen tragen auch dazu bei, den nationalen Fischvorrat zu steigern und die Produktion im Fischereisektor zu wachsen. Ministerin Susi und die Vertreter von einigen internationalen Organisationen, die sehr aktiv sind, den illegalen Fischfang zu bekämpfen, hielten bei dieser Sitzung die Vorträge. Das System zur Überprüfung der Holzlegalität SVLK muss für alle Holzprodukte in Kraft gesetzt werden. Dieses System hat den Exportzugang der indonesischen Möbelprodukte vor allem nach Europa verbreitet. Dies teilte der indonesische Industrieminister Saleh Husin kürzlich in Jakarta der Presse mit. Es sei sehr zu hoffen, dass das Inkrafttreten von SVLK positive Auswirkungen für die Downstream-Holzindustrie, vor allem die Holzmöbel, bringen werde. Durch das Inkrafttreten vom Überprüfungssystem der Holzlegalität SVLK kann Indonesien das Vertrauen der internationalen Käufer, vor allem aus der Europäischen Union, gewinnen. Das System SVLK ist eine Garantie, dass die indonesischen Holzprodukte keine geschmuggelten und illegal abgeholzten Hölzer benutzen. Die Exporteure müssen für das SVLK-Zertifikat sorgen, bevor sie die Holzprodukte ins Ausland exportieren. Die Holzmöbelindustrie in Indonesien gehört meistens zu den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.568,34 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.440,77 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.169 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Di Stimme Indonesiens, des Indonesian Staatsrundfunks RRI World Service Voice of Indonesia, veranstaltet wieder das internationale Quiz 2016 mit der Gwin Premi, eine Reise nach Indonesien. Indonesien, das ist ein wunderbares Land, der größte Inselstaat auf der Welt, wo Sie viele einzigartige Sachen finden können. Ein schönes Inselreich mit seinen Wundern, der Natur- und Kulturvielfalt und mit freundlicher Bevölkerung, die einen unvergesslichen Eindruck zurücklassen kann. Träumen von einem Indonesien-Besuch? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI internationalen Quiz teilnehmen sollten. Sie werden vielleicht Glück haben, um nach Indonesien kostenlos zu reisen und die Schönheit Indonesiens zu genießen. Dafür beantworten Sie folgende Fragen. Erstens, was ist die Hauptstadt des Staates Indonesien? Zweitens, was ist Ihr Lieblingsprogramm? Drittens, schreiben Sie bitte in einem kurzen Bericht, was Sie über die Stimme Indonesiens Voice of Indonesia wissen. Schicken Sie bitte Ihre Antwort mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass, der Nummer des Reisepasses und dem Ablaufdatum oder Date of Expiry Ihres Reisepasses an, vor dem 1. August dieses Jahres. Herzlich willkommen in Indonesien.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Der Südchinasee-Konflikt nach dem Schiedsspruch. Der Streit zwischen China und den von den USA gestützten Nachbarländern um Gebietsansprüche im südchinesischen Meer ist festgefahren. Ein Schiedsurteil in Den Haag ändert daran nichts. Das Urteil der Richter des ständigen Schiedshofs in Den Haag ist so eindeutig wie einstimmig. China hat keinen Rechtsanspruch auf das südchinesische Meer. Historische Konstruktionen wie die Neun-Punkte-Linie, die praktisch das ganze Meer umfasst, können auch nicht dazu herangezogen werden, um heutige Gebietsansprüche zu begründen, urteilten die fünf Richter einstimmig. Außerdem habe China die ausschließliche Wirtschaftszone ZEE der Philippinen verletzt. Es ist ein Sieg für den Kläger, die Philippinen. Auf ganzer Linie, darin sind sich alle Kommentatoren einig. Damit könnte der Streitfall The Republic of Philippines versus the People's Republic of China geklärt sein. Vor dem Gesetz sind alle gleich, auch ein kleines Land kann gegen seinen großen Nachbarn gewinnen. Nur leider hat Peking von Anfang an klar gemacht, dass es das Urteil nicht akzeptieren wird und der Gerichtshof in Den Haag nicht zuständig sei bei Grenzstreitigkeiten. Und genau so hat Peking dann auch reagiert. Auch den Paracel- und Spratly-Inseln hat China dort in den vergangenen Jahren einseitig Fakten geschaffen. Riffe und Felsen wurden künstlich aufgeschüttet und zu Inseln ausgebaut, auf denen Regierungsgebäude errichtet und Landebahnen und Häfen angelegt wurden. Chinesische Fischer drangen, geschützt von der Marine, immer weiter vor. Durch solche Aktivitäten hat China die exklusive 200 Meilen Wirtschaftszone der Philippinen verletzt, so das Urteil von Den Haag. Nach Art 55 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen steht jedem Küstenland diese Zone zur alleinigen Bewirtschaftung zu. Außerdem habe China seine Verpflichtungen zum Schutz der Umwelt in der südchinesischen See verletzt, urteilten die Richter weiter. Die chinesischen Bauaktivitäten seien eine Gefahr für die dortigen Korallenriffe und deren fragilen Ökosystem mit seinen gefährdeten Arten. Aber es geht um ein Gebiet, das für Schifffahrt und Fischerei wichtig ist. Außerdem werden unter dem Meeresboden Rohstoffvorkommen vermutet. Deshalb hat China längst seine eigene Argumentation entwickelt, die jetzt auch in einem White Paper und der Erklärung des Außenministeriums wiederholt wird. Demnach habe es bereits eine Einigung mit den Philippinen gegeben, die diese aber wieder aufgekündigt hätten. Manila habe damit die bisherige Vereinbarung, wonach Konflikte bilateral in Verhandlungen zu lösen sind, gebrochen und gegen das Rechtsprinzip Pacta sunt servanda verstoßen. Die Anrufung des Schiedsgerichtshofs sei daher illegal. Außerdem sei dieser nicht zuständig, da Territorialkonflikte nicht gegen Standard UN-Seerechtskonvention seien. China sei aber bereit zu einer Lösung der Konflikte durch Verhandlungen gemäß internationalem Recht, aber unter zwei Bedingungen. Historische Fakten müssten respektiert werden und die Verhandlungen sollten bilateral sein. Mit anderen Worten, Peking will keine geschlossene Front gegen sich, sondern einzeln mit den viel kleineren Nachbarn verhandeln. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Zihornoh unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 15. Juli statt. Wir beginnen mit dem 15. Juli 1910, an dem Ayatollah Zayed Abdullah Bahbahani getötet wurde. Ayatollah Zayed Abdullah Bahbahani war ein führender iranischer islamischer Gelehrter und einer der Führer der iranischen Leiter der konstitutionellen Revolution, bevor er getötet wurde. Vor dem Beginn der konstitutionellen Revolution bemühte sich Ayatollah Bahbahani sich aktiv darum, die politische Situation im Iran zu verbessern. Dann schloss Ayatollah Bahbahani anderen iranischen Gelehrten an, um die Verfassung im absoluten und diktatorischen System zu verteidigen. Deshalb wurde er von Sergen des despotischen mächtigen Regierung in jener Zeit getötet. Wir kommen nun zum 15. Juli 1946, an dem die Malino-Konferenz begann. Nachdem Indonesien seine Unabhängigkeit verkündigt hatte, betrachteten die Niederländer Indonesien immer noch als ihre Kolonie. Verschiedene Möglichkeiten und Versuche wurden von den Niederlanden unternommen, um Indonesien wieder zu kolonialisieren. Die inländische Unruhe wurde von den Niederlanden verwendet, um politischen und militärischen Druck auf Indonesien auszuüben und die Republik Indonesien wieder zu beherrschen. Der politische Druck wird mit der Durchführung der Konferenz Malino realisiert. Diese Konferenz fand am 15. Juli bis zum 25. Juli 1946 in der Stadt Malino, Sulawesi statt, um den Plan zur Gründung der Länder zu erörtern, die die Regionen in Ost-Indonesien umfassen. Bei dieser Konferenz waren 39 Gesandte aus 15 Regionen von Kalimantan und Ost-Indonesien anwesend. Nach dem Plan der Niederlande sollten diese Länder des Bundes als Gegengewicht zu der Republik Indonesia werden. Liebe Zuhörer, wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 15. Juli 1952, an dem das Ausbildungskommando der indonesischen Streitkräfte gegründet wurde. Um die entwickelnde Ausbildung der indonesischen Luftwaffe zu fördern, gründete Indonesien am 15. Juli 1952 die sogenannte Behörde Komando Pendidikan Angkatan Udara, Behörde Ausbildungskommando der Luftwaffe. Diese Behörde steht unter dem Kommando des Stableiters der Luftwaffe. Diese Behörde hat die Aufgabe, die Qualität der Truppen der indonesischen Luftwaffe zu verbessern, das Ausbildungssystem der Truppen zu entwickeln und die Kenntnisse der Soldaten im Luftraumbereich zu vertiefen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören!
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt mit dem Thema Geiselnahme der indonesischen Stadtbürger wiederholt sich. In einem Zeitraum von 6 Monaten wurden indonesische Stadtbürger jetzt schon zum 4. Mal von der Gruppe Abu Sayyaf in den Philippinen als Geiseln genommen. Nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara wurde das malaysische Frachtschiff LLD 1135 von der bewaffneten Gruppe in den Gewässern des Gebietes Fert Sabat Tungku Lahad Datu plötzlich angegriffen. 3 von 7 Seeleute auf diesem Schiff sind indonesische Stadtbürger, 4 waren malaysische Stadtbürger, die jedoch befreit wurden. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte in Jakarta, dass diese Geiselnahme mit irgendwelchen Begründungen nicht mehr toleriert werden könnten. Daher sollten sich die malaysischen und philippinischen Regierungen darum bemühen, entschiedene Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Retno Marsudi fufot, dass die indonesische Regierung befreit sei, bald zur Befreiung der Geisel beizutragen. Der Außenministerin zufolge sei die Sicherheit der indonesischen Geiseln allerhöchste Priorität. In diesem Zusammenhang sagte der koordinierende indonesische Minister für Politik, Recht und Sicherheit, Luhut Binsar Panjaitan, dass sich die indonesische Regierung durchgehend in Verbindung mit der philippinischen Regierung setze, um diese 3 neuen Geiseln und 7 andere indonesische Seeleute, die von der bewaffneten Gruppe Abu Sayyaf schon länger gefangen genommen wurden, zu befreien. Der indonesische Präsident Joko Widodo habe auch seinen philippinischen Amtskollegen Rodrigo Duterte aufgerufen und ihm einen Brief geschickt. Panjaitan zeigt sich optimistisch, dass die Diplomatie bei der Staatschef ein positives Ergebnis bringen werde. Er fufot, dass die Militäroperation eine Endoption der indonesischen Regierung sei, um die 10 indonesischen Seeleute zu befreien, die von Abu Sayyaf als Geisel gehalten werden. Andererseits sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla, dass jede Bemühung zur Befreiung der indonesischen Geiseln sowohl in Malaysia als auch in den Philippinen Risiken trage. Die Familien der Geiseln und die Bevölkerung vertrauten der Regierung. Yusuf Kalla fufot, dass die Regierung momentan die Geiselnehmer toleriere, dass sie die Sicherheit der Geisel in den Vordergrund stelle. Yusuf Kalla zufolge bemühten sich die Regierungen Indonesiens und Malaysias sowie der Philippinen diese Risiken gemeinsam zu bewältigen. Inzwischen sagte der Experte im internationalen Recht Hikmahanto Juwana, dass die Regierung das Militär an der Befreiung der indonesischen Geiseln im südphilippinischen Gebiet nicht teilnehmen lassen solle. Hikmahanto Juwana meint, dass die Militäroperation einen schlechten Einfluss bringen könne, wenn sich eine Geiselnahme indonesischer Stadtbürger wiederhöhle. Man könne Indonesien infolge dessen zum Feind halten, der bekämpft werden solle. Er sagte dazu weiter, die beste Lösung sei eine Verhandlung zwischen der indonesischen Regierung und den Rebellen, inbei der Indonesien kein Lösegeld bezahle und keine Militäroperation durchführe. Das war im Blickpunkt.
Team Indonesians des Indonesian Staatsrundfunks RRI World Service Voice of Indonesia veranstaltet wieder das internationale Quiz 2016 mit der Gewinnprämie eine Reise nach Indonesien. Indonesien, das ist ein wunderbares Land, der größte Inselstaat auf der Welt, wo Sie viele einzigartige Sachen finden können. ein schönes Inselreich mit seinen Wundern, der Natur und Kulturvielfalt und mit freundlicher Bevölkerung, die einen unvergesslichen Eindruck zurücklassen kann. Träumen von einem Indonesien-Besuch? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI internationalen Quiz teilnehmen sollten. Sie werden vielleicht Glück haben, um nach Indonesien kostenlos zu reisen und die Schönheit Indonesiens zu genießen. Dafür beantworten Sie folgende Fragen. Erstens, was ist die Hauptstadt des Staates Indonesien? Zweitens, was ist Ihr Lieblingsprogramm? Drittens, schreiben Sie bitte in einem kurzen Bericht, was Sie über die Stimme Indonesiens Voice of Indonesia wissen. Schicken Sie bitte Ihre Antwort mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass, der Nummer des Reisepasses und dem Ablaufdatum oder Date of Expiry Ihres Reisepasses an, vor dem 1. August dieses Jahres. Herzlich willkommen in Indonesien.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen den Pegon-Umzug vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.to.id hören. Bucura di Indonesian Muslim Hawaiian am 16. Juli dan Islamisan Feiertag Idul Fitri. Sieben Tage nach Idul Fitri mit dem Feiertag Ketupat oder Lebaran Ketupat ein weiteres Fest gefeiert. Ketupat ist in Palm Blood Crepsen gedämpften Reis. Die Tradition des Lebaran Ketupat wurde von Verbreitern des Islams in Indonesien initiiert. Lebaran ketupat mit nach dem Sektegigen nicht unbedingt verpflichtenden Fasten nach dem Idul Fitri beziehungsweise zum ersten Tag des 10. islamischen Kalenders Syawal ausgeübt. Deshalb meinen viele Menschen, dass Lebaran ketupat das zweite Fest nach den Lehren und religiösen Sitten des Propheten Muhammad ist. Es gibt viele Traditionen, die beim Ketupatfest ausgeübt werden. Die Bevölkerung von Jember in der Provinz Ossiava macht bei diesem Ketupatfest den Umzug Pegon. Der Pegon ist eigentlich ein Gefährt, einer Kutsche ähnlich, die von zwei Kühen gezogen wird. Es ist ein traditionelles Verkehrsmittel für die Menschen von Jember. Sie transportieren normalerweise ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse mit dem Pegon. Der Pegon ist eine Tradition der lokalen Bevölkerung, die größtenteils als Landwirt arbeitet. Der Umzug mit diesen Kutschen wird jährlich beim Ketupatfest ausgeübt. Bevor der Umzug durchgeführt wird, with their wagon with verschiedenen Ornamenten aus Kokosbärten und anderen Schmuckstücken verziert. An diesem Umzug sind gewöhnlich hunderte von Pagans zu sehen. Der Pagan-Fahrer befördert seine Familienangehörigen in diesem Umzug ums Dorf und um die Reisfelder auf einer Strecke bis zu 10 Kilometern Länge. Der Umzug endet an der Südküste Watu'ulo. Dort futtert man die Kuh. Dabei gehört es dann auch zur Tradition, den Ketupat gemeinsam mit allen Teilnehmern zu essen und das Panorama der Küste zu genießen. Liebe Hörer, da der Umzug mit dem Pagan beim Ketupatfest ausgeübt wird, wird in der Region jährlich begangen. Dieser Umzug dient auch dazu, das Kuvert Pagan, das immer mehr in Vergessenheit gerät und mit dem modernen Verkehrsmittel stark konkurriert, zu erhalten. Durch diesen Pagan-Umzug kann man ebenso die Küste Watu'ulo kennenlernen, da an dieser Küste endet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Pagan-Umzug. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Indem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über die Anwendung des Amazing Sleman. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, die Internet wird zu einer der entscheidenden Anforderungen der heutigen modernen Gesellschaft. Die Nutzung mobiler Geräte wird zunehmend von Menschen in allen Lebensbereichen für eine Vielzahl von Zwecken verwendet. Aufgrund des großen Potenzials der Internettechnologie machte die Sleman-Bezirksregierung durch das Ministerium für Kultur und Tourismus einen Durchbruch, um den Tourismus durch ein System von mobilen Anwendungen, den Amazing Sleman, auf Basis von Android zu fördern. Amazing Sleman ist eine Anwendung, die komplette und leichte Reiseführung über den Bezirk Sleman bietet. Mit Amazing Sleman können Sie Informationen über Reiseziele in Sleman erhalten, wie übernatürliche, kulturelle, kulinarische und religiöse zu besichtigende Orte. Darüber hinaus können die Touristen Informationen über die Infrastruktur und Unterstützungseinrichtungen wie Hotels, Restaurants und so weiter erhalten. Touristische Möglichkeiten im Bezirk Sleman herauszufinden, brauchen die Touristen sich keine Mühe zu geben, sie müssen nur ihr Android-Gerät betätigen. Sie können via Handy Zugang zu den Reisezielen erhalten. Die Anwendungen Amazing Sleman kann aus dem Play Store kostenlos heruntergeladen werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sleman-Bezirksregierung führte zum ersten Mal die Anwendung des Amazing Sleman der Öffentlichkeit im Rahmen der Veranstaltung Kultur- und Kulinarische Festival 2016, die am Samstag, 28. Mai 2016 in dem Kulinarischen Park Kondong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta abgehalten wurde vor. Der Start wurde durch den Vize-Regente von Sleman, Sri Muslimatun, begleitet, wobei der Beginn durch Schlagen des Musikinstrument Kenong markiert und von der Screening Forderung Amazing Sleman in Gang gesetzt wurde. Mit der mobilen Anwendung Amazing Sleman ist zu erwarten, dass die Bemühungen der Tourismusförderung optimiert und mit verschiedenen Programmaktivitäten ergänzt werden. Darüber hinaus wird die Zahl der Touristen nach Sleman auf diese Weise in der Zukunft zunehmen und das Wohlergehen der Bürger insbesondere im Gebiet der Touristenziele verbessert werden. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer des Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal stellen wir Ihnen die indonesische Dangdut-Sängerin Caca Handika vor. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied von Caca Handika mit dem Titel Termenung oder Nachdenklich. Gute Unterhaltung.
Padamu, hai kekasihku.
Liebe Zuhörer, Caca Handika hat ihre vollständige Name Caca Hermanto. Ihre Lieder sind Undangan Palsu, False Einladung, Mandi Kembang, Blumen Baden und Bakar Kemenyan, die ihr Name bekannt wurden. Sie ist nicht nur Dangdutsängerin, sondern auch Designerin Motive Batik. Sie tritt auf im Privatfernsehen. Caca Handika spielte im Jahre 2006 den Fernsehfilm Kampung Dangdut oder Dangdut Dorf zusammen mit Oma Irama. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Caca Handika mit dem Titel Semua Tahu oder Alle Wissen. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Caca Handika komponierte Dangdutlieder. Ihre populärste Kompositionen sind unter anderem Angka 1 oder Nummer 1, Bakar Kemenyan, Jangan Mengharap oder Keine Hoffnung und Gantungan Baju oder Garderobe. Im Jahre 2014 war sie in der Politikbereich tätig. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen rausziehen, hören Sie zwei weitere Lieder von Caca Handika mit dem Titel Sedih Sekali oder Sehr Traurig und Pesan Perpisahan oder Abschied Botschaft. Auf Wiederhören. Thank you.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.